Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Heute die Folge Nummer 151, lieber Philipp. Achtung, kauf diese Aktie nicht.
Richtig.
Ja, das ist heute das Thema. Also wir werden Aktien finden, oder du hast Aktien rausgesucht, die wir lieber nicht.
Ja, und das Problem ist, man liest ja auch relativ viel von diesen Aktien dann jetzt wieder in der Presse. Also man liest ja auch immer mal so bei Reddit-Foren mal mit. Und da geht's ja immer nur bye, 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 wuff, wuff, wuff und was auch immer, to the moon. Und das kann gut gehen, ist aber natürlich hochspekulativ. Und wir wollen euch einfach heute darauf hinweisen, was hast du uns denn eigentlich heute so an Themen mitgebracht? Worüber werden wir jetzt gleich so die nächsten 45 bis 60 Minuten sprechen?
Ja, nach wie vor ist die Quartalssaison, das heißt auch hier gibt es noch spannende Zahlen. Es gab Führungswechsel im DAX, China ist ein Thema heute, Black Power werde ich mal anreißen und die Online-Apotheken, da gibt es ebenfalls Neues. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe Dividendenrenditen mitgebracht in Höhe oder eine in Höhe von 50%, Fahrräder, die niemand will, ein Börsengang, ein fair bewertetes Tech-Unternehmen und das Imperium schlägt zurück. Was das bedeutet, erfahrt ihr in meinem Top der Woche. Marcel, ich habe was dabei für alle Kaffee-Junkies und es war ja schon ziemlich viel los diese Woche. Auch dieser Podcast wird ja gesponsert von unserem heutigen Werbepartner Companisto.
Genau, wir haben Startup-Wochen bei MVI und das heißt, wir hatten schon letzten Montag oder diese Woche Montag, um genauer zu sein, ein Interview, ein Startup-Interview mit dem Startup Solar Native.
Genau.
Super spannend, jetzt auch, ich sag mal, in unseren Kommentaren verfügbar. Also sprich, sie stehen auch da kritischen Fragen natürlich parat, um diese zu beantworten. Das finde ich auch klasse, einfach weil man dann natürlich direkt, also wir können nicht alles blicken, wir arbeiten dort nicht, ne? Deswegen können wir natürlich bestimmte spezielle Fragen nicht beantworten und so ist natürlich super, wenn die Community direkt den Zugang hat zu
und
Solar Native.
Das Interview verlinken wir jetzt auch nochmal oben rechts, also für alle, die auf YouTube zuschauen und uns noch nicht abonnieren, abonniert uns gerne, aktiviert die Glocke, schaut mal nach und hört euch das gerne nochmal an. Am Montag gibt's schon das nächste Interview. Da hast du mit Kurabo gesprochen.
Genau, richtig. Auch ein interessantes Startup, was man erstmal so unterschätzt, rein vom Marktvolumen her. Hier geht es um Vereine und die Digitalisierung von Vereinen. Und ich glaube, jeder, der in einem Verein war oder ist, weiß, wie schwierig da bestimmte Vorgänge, wie altmodisch bestimmte Vorgänge dort ablaufen. Und das alles wird in dieses neue Zeitalter der Digitalisierung vorangetrieben. Und tatsächlich war ich positiv überrascht und habe sehr viel gelernt in diesem Podcast. Super interessant, also am Montag auch gerne reinschalten, auch der Link dann natürlich.
Wir packen jetzt schon mal alles in die Shownotes, also falls ihr euch schon mal vorab informieren wollt.
Genau, was ist Companisto? Companisto ist eine Plattform, wo man auch, ich sag mal, in Startups investieren kann. Das Ganze geht ab 250 Euro, gern über unseren Link anmelden. Das ist natürlich dann auch kostenlos, man kann sich also kostenlos registrieren.
Genau.
Und wie gesagt, ab 250 Euro kann man beliebige Startups, die eben aktuell mit dabei sind, auch investieren.
Und wichtig ist, man kriegt richtige Aktien auch in sein Depot gebucht zu diesem Unternehmen.
So. Aktualisierung an dieser Stelle, ich habe ja nochmal in Xirkles investiert gehabt, Xirkel heißen die ja richtig. Und jetzt kam auch die Einbuchung wieder rein. Also es dauert eine Weile, bis die im Depot vorhanden sind, aber dann kommen, werden die mit eingebucht und das finde ich super, wenn es auch mal funktioniert, wenn das alles so funktioniert. Deswegen hier nochmal das Update dazu.
So, kommen wir Quartalszahlen.
Zu den Quartalszahlen.
Hau richtig. Raus.
Und da gab es doch spannende Sachen, wie zum Beispiel Salesforce. Die haben berichtet und wir sind ja beide investiert, Philipp, richtig? Genau. Das Quartal hat der Cloud-Riese insgesamt sehr gut abgeschlossen. Das kann man so auf jeden Fall unterm Strich sagen. Umsatz plus 22% auf 7,7 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn ist aber allerdings eingebrochen. War aber auch schon vorhersehbar, hat man auch schon vorher verkündet, dem Markt schon vorbereitet, höhere Kosten und schwächere Entwicklung der strategischen Investments. Also so wie auch im Aktienmarkt natürlich die Bewertungen runtergegangen sind, so sind natürlich auch bei den jeweiligen Startups der Salesforce Startup-Schmiede natürlich auch da die Bewertungen runtergegangen. Das muss man natürlich immer mit in den Ergebnissen berücksichtigen und deswegen ist hier der Nettogewinn gut und deutlich runtergekommen. Das Gesamtjahr soll trotzdem noch einen Umsatz mit sich bringen in Höhe von 31 Milliarden Dollar. Das ist etwas weniger als anfangs prognostiziert. Mit 800 Millionen Dollar weniger ist das, finde ich, immer noch in den Grenzen. Man muss ja auch sagen, dass hier vor allen Dingen der Grund ausschlaggebend ist, dass der starke Dollar extrem auf die Ergebnisse drückt bei Salesforce.
Ja.
Und am Ende bleibt trotzdem ein 20-prozentiges Wachstum. Und das ist schon immer noch beachtlich für so einen Riesen. Ist ja nicht so, dass wir hier von einem kleinen Startup sprechen. Und ja, auf dem Niveau machen sie eigentlich genau das, was sie machen müssen, und zwar Aktien rückkaufen. 10 Milliarden Dollar haben sie dafür angekündigt. Auch das ein schöner Mehrwert für alle, die investiert sind. Die Aktie erst tief im Minus und dann doch recht beruhigt dann aus dieser Handelswoche mit rausgegangen. Und ja, das kann man so als Fazit lassen. Bei Nvidia gab es ebenfalls offizielle Zahlen. Wir hatten ja schon vor ein paar Wochen kommuniziert, dass hier schon auch seitens Nvidia gesagt wurde, dass man nicht so ein wahnsinniges Quartal, beziehungsweise dann auch die Aussicht auf das komplette Jahr und auf die kommenden Quartale etwas verringern muss. Und nun sind es eben die offiziellen Zahlen. Der Gewinn ist deutlich verringert, wie eben angekündigt, hat sich der halbiert im Vergleich zum vergleichbaren Quartal des letzten Jahres. Die Erwartungen waren aber eben noch geringer. Das heißt, die hat man sogar ein bisschen überraschen können. Der Umsatz von 6,7 Milliarden klingt natürlich relativ wenig, wenn man vergleicht zum Vorjahr 6,5 Milliarden. Also hier nur ein leichtes Wachstum hingelegt für diesen Zeitraum. Da lagen aber die Analysten richtig. Hier hat man das auch prognostiziert dann, nachdem man ohnehin schon gesagt hat, dass es weniger wird. In Q3 sollen es jetzt nur 5,9 Milliarden Dollar Umsatz werden. Das ist eine Milliarde weniger als im Vorjahresquartal. Also das dritte Quartal wird dann nochmal ein Stück weit schwieriger für Nvidia, und vor allem der Gaming-Sektor ist dafür verantwortlich, denn hier gibt es ein Drittel weniger Umsatz. Klar, man spürt die ganzen Geschichten, Inflation und Co., die sind natürlich keine günstigen Grafikkarten, die hier verkauft werden. Insofern ist das eben das Geschäft, was ein bisschen lahmt, und das ist so die Zyklik, die bei Nvidia nun mal noch mit da ist und natürlich auch umsatzseitig sehr entscheidend sind. Ist vielleicht eine schöne Chance, denn auch hier muss man sagen, die Aktie ging zwar ein Stück weit tiefer, aber konnte sich danach sehr, sehr stark erholen und ging dann sogar deutlich in den grünen Bereich über. Rechenzentren übrigens mit 61% weiter stark gewachsen. Der Bereich Automotive legt deutlich stärker zu als zuletzt. Also auch hier hat man ein deutliches Wachstum präsentieren können. Und in Sachen KI hat man neue Produkte, die im Launch und vor allem auch in der Verbreitung so langsam richtig gut ankommen. Also okay, hier sind Umsätze zu erwarten, Umsatzsteigerungen zu erwarten für die kommenden Quartale. Auch das wird dann sehr spannend, so zumindest der CEO von Nvidia. Snowflake, du bist investiert, glaube ich?
Nee.
Nein, du hast verkauft gehabt.
Ja.
Okay. Ja, Snowflake knapp 20% im Plus.
Hätte nach den Zahlen. Lieber gewartet.
Ja, du warst ja überzeugt, theoretisch.
Ich bin auch immer noch überzeugt. Ist mir alles zu viel Aufwand.
Okay. Ja, nee, warum nicht?
Hast du bestimmt eh im MSCI World irgendwo drin.
Weiß ich nicht.
Das ist bestimmt eines der 1800 größten Unternehmen der Welt, glaube ich schon.
Knapp 20% im Plus nach Zahlen. Also hier hat das Data Warehouse-Unternehmen wirklich wieder alle Erwartungen übertroffen. Und das in diesem Marktumfeld, das muss man tatsächlich hervorheben, ist wirklich hervorragend. Der Ausblick und Jahresumsatz wurde angehoben. 0,7 Dollar je Aktie. Verlust wurde gemeldet. Das ist auch weniger als erwartet. Hier hatte man deutlich mehr veranschlagt seitens der Analysten. Umsatz plus 83% im Vergleich zum Vorjahresquartal auf fast 500 Millionen Dollar mittlerweile. Das ist auch sehr, sehr stark. Auch die Kundenanzahl weit über den Analystenschätzungen bei 6.808 Kunden und ergibt somit einen Anstieg von 7,7%. Und auch das, wie gesagt, hat die Erwartungen getoppt. Ausblick Q3, 500 bis 505 Millionen Dollar hochgerechnet auf das Jahr. Runrate sagt man, glaube ich, dazu, ist knapp über 2 Milliarden Umsatz. Wenn man das jetzt hochrechnet auf die nächsten vier Quartale, das heißt, der Ausblick von diesem Geschäftsjahr von 1,9 Milliarden Dollar ist schon sehr, sehr gut. Und wenn man auf die nächsten Jahre sehen und das weiter mit Wachstum so verläuft, dann wird man auch recht schnell, schnell Richtung 4 Milliarden gehen können. KUV aktuell von 25 ist immer noch unfassbar teuer, was mich einfach zurückhält, noch die Aktie irgendwie ins Depot zu legen. Das möchte ich mir nicht antun, auch wenn das ein wirklich geiles Geschäftsmodell ist. Und ich glaube, man kann das anders nicht sagen, aber der Preis, den möchte ich nicht dafür zahlen. Kursziele sind auch zahlreich gestiegen danach. Und trotz dieser widrigen Bedingungen, wie gesagt, tolles Ergebnis. Und am Anfang der Woche noch, und das ist ein Nachtrag, Palo Alto Networks.
Ja.
Auch hier warst du mal investiert,
genau.
Philipp. Kurssprung und Ausbruch nach hervorragenden Zahlen. Und auch hier muss man wirklich loben, die Erwartungen übertroffen. 1,6 Milliarden Dollar Umsatz, das sind plus 27% Wachstum. Das kennt man von Palo Alto nicht unbedingt. Da gab es, auch schon deutlich geringere Wachstumsraten. Die Prognose wurde deutlich raufgesetzt. Das Gesamtjahr soll mit 6,9 Milliarden Dollar beendet werden, anstatt den 6,76 Milliarden, die erwartet wurden. Also auch das ist schon sehr, sehr üppig. Der Gewinn auch nochmal angehoben um ein paar Dollar Cent. Und außerdem gibt es ein 3:1 Aktiensplit. Also auch hier wieder attraktiver für die Anleger, die Kleinanleger. Und Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 915 Millionen Dollar wurde auch noch mit angekündigt. Also wir sehen Palo Alto Networks, super gelaufen, auch tolle Aktie und hat den ganzen Sektor mit angesteckt. Also CrowdStrike war dann sehr beflügelt von den Zahlen unter anderem, aber auch die anderen Cyber-Security-Aktien haben durchaus gewonnen diese Woche.
Also macht auf jeden Fall Sinn, finde ich auch, in diesen Sektor einfach investiert zu sein. Ja. Und das Coole ist, du bist ja sehr, sehr fleißig, was Quartalszahlen angeht. Du postest das ja immer alles auch auf Instagram. Also folgt uns dort, wenn ihr keine Quartalszahlen mehr verpassen möchtet. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet mit einer positiven Bewertung bei iTunes, bei Spotify. Hier brauchen wir euch. Wenn ihr einen Generika-Hersteller im Depot haben möchtet, dann könnt ihr jetzt eventuell einfach die Aktien von Novartis kaufen, weil sie werden ja ein Spin-off machen, nämlich ihre Generika-Sparte Sandoz soll an die Börse kommen. Und der Novartis-Chef, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Narasim Mann, muss eingestehen, dass es keine Synergien mehr gibt zwischen der weniger rentablen Sparte und der Medikamentensparte, die einfach Novartis hat. Durch diesen Spin-off entsteht der größte eigenständige Generika-Hersteller in Europa und allein im ersten Halbjahr hat dieses Unternehmen Sandoz Umsätze in Höhe von 4,7 Milliarden Dollar erzielt. Das ist sehr, sehr viel. Es gibt nur noch zwei Konzerne, die größer sind. Teva Pharmaceuticals aus Israel und Viatris aus den USA. Und ich bin mal gespannt, weil ich finde, Novartis ist eigentlich auch ein super spannendes Unternehmen. Auch nicht zu teuer bewertet. KGV für nächstes Jahr 17 plus 4% Dividendenrendite. KUV und KBV von 3. Klingt für mich nach einem soliden Investment. Und der Basler Konzern will in 5 Bereichen Hämatologie, also Blutkrankheiten, Immunologie, sowie bei der Therapie für Tumore, Herz-Kreislauf und Nervenkrankheiten weltweit führend werden. Also warum nicht als schöne Beimischung ins Depot, wenn man das so spielen möchte. Wichtig ist natürlich Schweizer Aktien. Hier nochmal einfach nochmal sich damit beschäftigen, wie es denn um die steuerlichen Themen steht. Aber gefällt mir doch sehr gut. Was sagst du?
Ja, das IPO soll ja dann erst im zweiten Halbjahr des Jahres 2023 stattfinden. Also ist noch ein Stück hin. Mhm. Also hier kann man nicht gleich erwarten, dass sie sofort an der Börse sind. Soll auch in den USA gelistet werden, habe ich gelesen. Sandoz wäre natürlich interessant, um mehr Geld einzunehmen. Ja. Das ist durchaus sinnig. Und man trennt sich natürlich von dieser Sparte, weil die nicht so gut gelaufen ist. Also jetzt ging es zwar wieder mal so ein bisschen dieses Jahr, aber davor war das halt so das Sorgenkind, die Sparte, die einfach Novartis nicht wirklich weitergebracht hat. Und das haben sie 2019 schon mal mit einer anderen Sparte gemacht. Die haben sie auch ausgegliedert oder zumindest verkauft. Sandoz hätte auch verkauft werden können, aber offensichtlich gab es keinen guten Bieter. Insofern ist natürlich der Börsengang sehr naheliegend. Novartis macht eigentlich immer Sinn im Depot, würde ich sagen. Es ist sehr solides, das muss man sich nicht anschauen. Da muss man, glaube ich, einfach nur stumpf liegen lassen und wird davon trotzdem profitieren. Und vielleicht auch, wenn dann die Generika-Sparte weg ist, macht es sicherlich nochmal mehr Sinn, weil man natürlich sich auch konzentrieren möchte auf die wichtigen Sachen, auf den Pharma-Bereich, der da eben ein ganzes Stück mehr Drive mitbringen sollte. Die Woche gab es Führungswechsel.
Einige sogar, ne?
Ja, zwei Stück. Überraschend. Das ist für den DAX von 40 Konzernen ist es schon unwahrscheinlich, dass zwei an einer Woche gehen. Und so ist es eben. Am Anfang gleich Herr Sturm. Ich glaube, die Nachricht kam am Sonntagabend rein oder schon Montag früh. Der Herr Sturm von Fresenius, der jetzt die Woche seinen Posten räumen musste. Einfach weil natürlich hier, wir sehen es auch am Aktienkurs, natürlich, ja, es ist eine Horrorvorstellung für alle Investierten, was da passiert ist mit dieser Aktie. Ob der Herr Sturm so richtig dafür was da kann, das glaube ich fast, ehrlich gesagt, also nicht eine sicher, kann man bestimmte Entscheidungen immer anzweifeln, aber es war natürlich auch die Rahmenbedingungen um Covid und all das danach hat es jetzt nicht erleichtert. Die Frage wäre, wie hätte es ein anderer CEO gemacht, ne? Am Ende kann man das nicht sagen.
Das werden wir bald erfahren.
Wir sind gespannt, denn jetzt ist gefragt, wer kommt und derjenige, der kommt, der muss natürlich dann auch hier eine echte Baustelle aufräumen und da bin ich gespannt, wie das gelingt. Fresenius wirklich auf einem wahnsinnig günstigen Level, also rein optisch.
25 Euro die Aktie.
Ja, auch das KUV ist völlig jenseits von.
Minus 43,9%. Ja, Wahnsinn.
Also für eigentlich ein doch robustes Geschäftsmodell in normalen Situationen, muss man sagen. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Fresenius, ich sag mal, als Turnaround-Kandidat, spekulativerseits, eine kleine Position. Wem soll man es verübeln?
KBV 1. Was denkst du? Analysten gehen davon aus, dass die Dividende gekürzt wird. Ich glaube, man wird sich das nicht kaputt machen lassen, dass man hier ein Dividendenaristokrat ist.
Das stimmt. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ist ja auch nicht so, dass jetzt das Unternehmen so wahnsinnig marode ist, dass das jetzt die Gelder von den Dividenden, die ja ohnehin, glaube ich, in der Ausschüttungsquote gar nicht so hoch waren zuletzt,
Aber es ist viel Bewegung drin. Also ich kenne ja jemanden, der bei Helios arbeitet, und da versucht man jetzt auch viel Mitarbeiterbefragung, was muss besser werden, was kann man ändern, etc. pp., weil auch da natürlich der Fachkräftemangel immer größer wird.
Dann gab es noch die Entlassung von Kasper Rohrstedt von Adidas. Fand ich auch, also das hat mich tatsächlich mehr überrascht, weil klar, Adidas ist jetzt auch nicht wunderbar gelaufen, aktientechnisch, aber ich glaube, ich hätte ihn als sehr guten CEO eingeschätzt und ich hätte gedacht, dass hier mehr, ja, ich sag mal, ein bisschen Geduld, wenn wir wissen ja, warum der Kurs bei Adidas und auch bei Nike durchaus unten liegt aktuell.
Ja.
Ja, also ist ja nicht so, dass der ganze DAX gerade hier der Hause unterlegen ist, sondern man hat ja hier unter anderem natürlich die China-Risiken, die eben jetzt nun mal wirken. Und ja, naja, gut, die Pläne von Rohrstedt sind im Prinzip jetzt einmal über den Haufen geworfen. Der nächste CEO, mal sehen, ob der Drive reinbringt. Ich bin auch gespannt. Ich weiß gar nicht, gibt es da schon einen Nachfolger? Ich habe jetzt keinen gelesen.
Kannst dich ja bewerben. Ja. Also ich bin kein großer Fan von Rohrstedt.
Okay.
Ich fand ihn bei Henkel, war er schon, naja, immer Kosten sparen hier, Kosten sparen da. Dann willst du so ein sportliches Unternehmen leiten. Und er hat, also klar, Umsätze in allen Ehren, aber die Profitabilität ist auch einfach zusammengebrochen unter seiner Regentschaft. Und ich kann es verstehen.
Okay,
tatsächlich, dass er nicht mehr da ist. Und er hat ja aber auch vieles, also bei Henkel wirklich viel gemacht. Er wurde ja eigentlich auch immer so als Sparfuchs und Finanzfuchs betitelt. Und deswegen fand ich es ein bisschen komisch, warum man so einen CEO damals schon allgemein zu Adidas holt. Tolles Unternehmen, glaube ich, hat sehr, sehr viel Potenzial. Ist ja auch eigentlich, es gibt eigentlich nur zwei große auf der Welt, Adidas und Nike. Tatsächlich bin ich am Überlegen, bei Puma eine Position aufzubauen. Puma hört man irgendwie immer mehr und die kriegen anscheinend so ein bisschen mehr Drive im Moment aktuell auf die ganze Fahrbahn.
Ja, sie haben halt auch nicht das China-Risiko so groß. Ne? Sie sind in China nicht allzu weit verbreitet, sind natürlich deutlich kleiner, haben da den Wachstumsvorteil, dass sie einfach viel kleineren Basis kommen und müssen jetzt nicht mal weniger verteidigen, sondern können mehr angreifen.
Ja, ich war am Überlegen, diese Woche zu meinem Flop der Woche zu machen, die Nachricht: 544,8 Milliarden Dollar. Marcel, das ist nicht dein Immobilienvermögen oder dein Aktienportfolio wert.
Leider nein.
So viel Dividende haben Unternehmen weltweit ausgeschüttet, so viel wie noch nie. Das ist ein Anstieg von 11,3% im Vergleich zum Vorquartal, also Q1 2022. Und um den starken US-Dollar und andere Sondereinflüsse bereinigt, wäre es sogar 19% mehr. Und ich glaube, wir sehen es aktuell weltweit, Lieferengpässe, Lieferketten, Inflation, Währungseffekte, drohende Rezession. Ich finde das einfach, die Unternehmen hauen einfach viel zu viel Kohle raus, muss ich tatsächlich sagen. Und ich habe mal die weltweit größten Dividendenzahler mitgebracht und ich war doch überrascht, dass auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also wir sind, weltweit sind die deutschen Unternehmen ja jetzt nicht mehr so spitze. Aber unter den Top 9 sind zwei aus Deutschland. Auf Platz 9 die Allianz. 4,66 Milliarden Dollar haben sie ausgeschüttet. Wird auch interessant, dieser ganze Skandal jetzt auch in den USA mit den Fonds, was da am Ende rauskommen wird. Dann habe ich noch nie gehört, Ecopetrol, also die Dividendenrendite, 6% bei der Allianz. Ecopetrol, Kolumbien, Öl, Gas, Energie, 4,73 Milliarden Dollar ausgeschüttet, 11% Dividendenrendite. Aus Frankreich die BNP Paribas, 4,83 bei einer Dividenden, also Milliarden ausgeschüttet, bei einer Dividendenrendite von 8,3%. Mercedes, sollte man das Geld nicht vielleicht lieber nehmen, um es in Innovation zu investieren, 9,2% Dividendenrendite, 5,64 Milliarden Dollar ausgeschüttet. Hapag-Lloyd sogar auch noch drei Unternehmen aus Deutschland, 6,4 Milliarden ausgeschüttet bei 14,2% Dividendenrendite. China Mobile 6,34 bei 9,6% Dividendenrendite. Rio Tinto natürlich wird aktuell sehr gefragt sein, 8,33 Milliarden bei 9,7%. Nestlé 8,44 Milliarden Dollar ausgeschüttet bei 2,7%, also eigentlich ganz entspannt. Und Petrobras aus Brasilien 9,7 Milliarden Dollar ausgeschüttet, Top of the Pops, bei einer Dividendenrendite von 50,1%.
Ja.
Unglaublich, oder?
Heftig, ne? Also, Glückwunsch an diejenigen, die investiert sind.
Also, wenn der Kurs da ex-Dividende geht, ich weiß gar nicht, erholt sich sowas, Petrobras-Aktie?
Ja.
Finde ich heftig.
Das ist deutlich, ja, das stimmt. Ja, was soll man sagen? Natürlich, einige.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.
Ich sag mal auch Sektoren, die natürlich jetzt eine Sonderkonjunktur hatten, die ja ohnehin dafür bekannt sind, eine gewisse Ausschüttungsquote rauszuwerfen. Und dann ist das natürlich verständlich, dass die ohnehin schon immer mit hohen Dividenden gewunkenen Unternehmen dann einfach noch mehr raushauen. Das ist eigentlich relativ normal, würde ich sagen. Kritisch sehe ich es tatsächlich bei Mercedes-Benz, natürlich auch im Hinblick der Kurzarbeit, die letztes Jahr stattgefunden hat. Das ist in meinen Augen nach wie vor nicht erklärbar. Und ja, alle anderen haben halt letzten Endes doch, ich sag mal, das Ganze verdienen und können das schön weitergeben. Und gut, 50% ist natürlich heftig. Aber gut, Brasilien, weiß nicht, wer jetzt hier Anteilseigner ist, ob man sagt.
Herr Bolsonaro wahrscheinlich.
Na, ja, wenn es vielleicht auch die Regierung ist in Brasilien, die wollen natürlich auch ihr Geld haben und dann nehmen die halt eben dementsprechend viel raus. Ja, wie gesagt, Mercedes-Benz sehe ich am kritischsten, aber gönnt es natürlich trotzdem jeden, der dafür jetzt Dividenden eingeheimst hat. Nächstes Thema, China. Wollte ich mal ansprechen, ist ja hier eigentlich zuletzt auch deutlich unterrepräsentiert gewesen. Also hatten wir jetzt relativ selten das Thema China. Ja, wir wissen es, ne? Wir beide sind eigentlich nicht mal mehr investiert. Ich glaube nicht, du auch nicht indirekt.
Gar nicht,
ne? Ich auch nicht indirekt. Deswegen können wir ja trotzdem nochmal drauf eingehen. Die aktuellen Probleme, dort gibt es eben aktuell das Problem wenig Wachstum und ein unruhiges Volk so ein bisschen, weil wenn mal, ich sag mal, ein bisschen das Wachstum nachlässt, dann hat man meistens so ein bisschen, ja, dann ist das ein eher ungeduldiges Volk, weil die sehen natürlich den Wohlstandswachstum, den die letzten 10, 20, 30 Jahre erlebt haben, sehr, sehr als wichtigen Faktor, um es den Leuten gut geht. Die Lockdowns in den Corona-Regionen sind eben hier auch, ich sag mal, die Ursache dafür, dass man die Wirtschaft wirklich abgewürgt hat. Und jetzt gibt es eben konkrete Konjunkturausgaben seitens der KP in China. Jetzt hat man einen Plan vorgelegt und dieser umfasst 146 Milliarden Euro umgerechnet, hat 19 Punkte und beflügelt hauptsächlich den Infrastruktursektor. Banken dürfen nun also erheblich mehr für den Ausbau der Infrastruktur investieren und dürfen natürlich auch mehr Kredite rausgeben und auch die Anleihen dürfen dadurch angehoben werden. Hier sieht man schon alleine schon der Weg, der vorgegeben ist, dass es hier nicht wirklich mit einem freien Markt losgeht, sondern hier wird alles gesteuert von staatlichen Banken.
Hör auf!
Ja, einzelne Aktien legten etwas zu, deswegen natürlich, weil ich sag mal auch so natürlich der Druck der Tech-Aktien in China rauskommt, weil man die Wirtschaft eben wieder ein bisschen beflügeln möchte. Wie ich finde, immer noch sehr zu spekulativ und man hat durchaus das Wachstum dieser Tech-Riesen einfach komplett eingestellt und das lag vor allen Dingen daran, dass man viel gegen sie unternommen hat. Ökonomen halten jetzt nicht so viel von dem Paket, denn das solle wohl A nicht ausreichen, um das Wachstum wieder anzukurbeln und B möchte man, und das sagt dann auch die KP, dass man der Wirtschaft jetzt nicht zu viel Geld überhelfen möchte, einfach weil hier natürlich auch wieder eine gewisse Geldschwemme zu negativen Effekten führen könnte und wird wahrscheinlich auch, wir sehen es ja auch bei uns. Und ja, ich halte mich weiter fern aus dem chinesischen Markt. Jetzt gab es noch dazu, dass sich fünf chinesische Staatsunternehmen von der Wall Street verabschiedet haben. China Life Insurance, PetroChina, Sinopec Aluminium Corporation of China und Sinopec Shanghai Petrochemical. Grund hierfür der offizielle zumindest geringes Handelsvolumen in den USA. Gut, kann ich mir gut vorstellen. Es ist wahrscheinlich ein gefundenes Fressen, diese Argumentation, weil jetzt nicht allzu viele auf diese Aktien losgelaufen sind. Wahrscheinlich nur der Anfang von einigen anderen, die sich wahrscheinlich von der Wall Street auch noch verabschieden werden. Für mich bleibt hier unterm Strich tatsächlich weiterhin kein China-Investment, einfach weil natürlich hier der Grundgedanke des Kapitalismus nicht wirklich.
Es gibt für dich einen Weg zurück?
Nein.
Gar nicht.
Nee, ja gut.
Also außer das System ändert sich.
Ja, genau. Lass es eine Demokratie werden. Das ist natürlich jetzt Utopie und nicht Realismus, aber lass es eine Demokratie werden. Normal ganz, also wie bei westlichen Welt im Prinzip und mit Menschenrechten und allem drum und dran. Und ich glaube, wenn es den Leuten dann so insgesamt besser geht, ist dann der Anreiz da, Geld zu verdienen und dann wirkt auch hier Kapitalismus tatsächlich Wunder.
Ich hatte es angekündigt eben gerade bei Themen, die ich heute mitgebracht habe und da habe ich ja gesagt, das Imperium schlägt zurück. Und da könnten ja viele gleich an Disney und Star Wars denken, aber, ganz kurz muss ich erzählen, Urlaub, ne? Disney, ziemlich cool. Also, meine Frau und ich fliegen ja nach Malta. Habe ich dir noch gar nicht erzählt, oder?
Nee, hast du nicht.
Ja, schön. Also, wir fliegen nach Malta.
Das erste Mal
Malta? Ja, erste Mal Malta. Hm. Und na, sind wir eine Woche im Oktober und dann geht's weiter nach Paris. Und ich
liegt ja auf dem Weg.
Ja, liegt ja auf dem Weg mit dem Boot. Nein, wie fliegt man denn nachhaltig dahin? Keine Ahnung.
Ist egal.
Naja, Fahrrad. Lastenschwimmen, Fahrrad. Ja,
erst musst du schwimmen.
Erst werde ich schwimmen. Gut. Genau. Und ich habe, als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich ihr damals Disneyland geschenkt. Und das habe ich jetzt eingelöst, habe die Tickets bestellt. Und Ende vom Lied ist tatsächlich, die schenken dir einfach, wenn du ins Disneyland Paris gehst, 3 Monate Disney Plus. Ist das nicht genial?
Ja, clevere Geschichte.
Das ist, also, wir haben ja leider schon Disney Plus. Also, das heißt leider, wenn jemand Disney Plus 3 Monate kostenlos testen möchte, einfach mal bei Instagram schreiben, kriegt er von mir den Code.
Oh, das ist nett. Ja. Du bist gut. Gütig, ja.
Ja, das war jetzt der, aber wegen Imperium-Stück zurück und so, ne? So, okay. Ende vom Lied ist jetzt, aber gibt's noch ein anderes Imperium, nämlich ein Kaffee-Imperium, Marcel. Und die Unternehmerfamilie Reimann, sehr bekannt, jetzt nicht zu verwechseln mit dem Kerl, der in der Joghurt-Werbung ist, ne? dem gehört nicht dieses Kaffee-Imperium. Sie haben aber eine schwedische Kaffeekette, die Espresso House. Und Espresso House soll nach Deutschland kommen und Starbucks angreifen. Und wie möchte man das machen? Und Marcel, jetzt bin ich am Überlegen, wärst du hier Kunde? Mhm. Sie werden die erste Kaffeekette in Deutschland sein, die eine Kaffee-Flatrate anbietet.
Ha.
Für 34,90 Euro im Monat kannst du dir dann in Zukunft alle 2 Stunden einen Cappuccino oder Iced Latte vom Barista ausschenken lassen oder natürlich auch einen Kaffee. So, wer 3-mal am Tag ein Cappuccino für sonst 4,29 Euro trinkt, bekommt bei 20 Arbeitstagen einen Wert von 257 Euro zum Preis von 34,90 Euro im Monat. Und wäre das was für dich?
Witzigerweise, sie kommen nicht erst nach Deutschland, sondern sie sind schon in Deutschland.
Ach, die sind
in Berlin habe ich nämlich genau das gesehen. Ich war vor 2 Wochen in Berlin mit Freunden. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und wir sind durch da vorbeigelaufen. Ich kannte die Kette nicht, wusste auch nicht, dass es eine Kette ist. Ich dachte, es ist einfach ein ganz normaler Laden. Und habe es eben gesehen. Kaffee Flatrate. Und für mich ist es so Triggerpoint, ne? Also Kaffee und Flatrate in einem in einer Wortgruppe zu setzen, das ist natürlich für mich auch etwas, wo ich dann schon reagiere. Und wenn ich dort arbeiten würde, würde ich das sofort nutzen, weil ich deutlich mehr für Kaffee ausgebe als
du würdest, wenn du dort in der Nähe arbeiten würdest.
Wenn ich dort in der Nähe arbeiten würde, ja, beziehungsweise wenn es so eine Filiale bei mir natürlich gäbe.
Irgendwo. So, und dem nicht genug. Für alle Junkies gibt's noch dazu für 64,90 Euro im Monat. Ich weiß gar nicht, das ist hier gerade unbezahlte Werbung.
Weiß ich nicht.
Naja, kriegst du noch dazu ein Eis Cappuccino? Ich glaube schon. Und Frappinos.
Du stehst quasi schon mit Schürze.
Naja, egal, ja, ja.
Hast du schon das Eis gemacht.
Monatsabo für Filterkaffee und Tee kostet 14,90. Finde ich gar nicht so viel. Und der CEO sagt auch, dass für den Preis lohnt es sich nicht mehr zu Hause oder im Büro Kaffee zu kochen. Und für Espresso House rentiert sich diese Flatrate, weil die Gäste bringen Freunde und Kollegen mit und kaufen dazu zum Beispiel noch irgendwas anderes.
Genau,
ja. Macht Sinn, ne?
Absolut, genau. Weil
das also ist im Prinzip, coole, innovative Idee.
Genau, der Grund ist so reinzugehen, um sich einen Kaffee zu holen. Am Ende hat man doch vielleicht noch ein kleines Hüngerchen und holt sich dann eben noch was mit weg und bringt natürlich die Kollegen mit, keine Frage. Also super Idee. Und 14,90 stand übrigens auch draußen mit auf den Aufkleber, ne? Also Kaffee-Flatrate und dann 14,90. Da habe ich gedacht, ja, würde ich machen. Würde ich definitiv machen. Finde ich cool. Jetzt haben wir, vielleicht kriegt man noch nachträglich irgendwie ein Werbepaket.
Naja, liebe Familie Reimann, wenn ihr das hört, ja, aber ich würde auch für den Joghurt Werbung machen im Fernsehen, ist gar kein Thema. Wir sind
ja auch echte Kaffee-Fans,
ja,
das darf man ja nicht vergessen. Ja, stark, finde ich gut, dein Top, gefällt mir gut. Bin gespannt, wo die, ob die nach Leipzig kommen bald.
Bestimmt, oder?
Ja, mal was. Mein Top der Woche, und das ist sehr ungewöhnlich, ist Black Power.
Hör auf.
Genau, warum? Ja, sie haben einfach einen super Deal abgeschlossen für ihre Verhältnisse, und Black Power war ja auch immer das Problem, gehypte Aktie mit, ich sag mal klar, mit einem Wasserstofftrend, der sicherlich in Zukunft noch greifen wird, aber natürlich viel zu teuer bewertet. Die Aktie nach wie vor in meinen Augen immer noch viel zu überhyped, auch wenn sie deutlich runtergekommen ist. Aber sie haben eben jetzt mal was vorzuweisen, und das ist ja genau der Kritikpunkt, den wir gesagt haben. Noch keine großartigen Umsätze, nicht wirklich zu sehen, beziehungsweise jetzt wurde es ja schon besser. Und jetzt hat man eben einen Deal mit Amazon für flüssigen grünen Wasserstoff, den man eben liefern möchte an Amazon ab 2025. Ja, liegt noch ein bisschen in der Zukunft. Aber jährlich sollen 10.950 Tonnen Wasserstoff geliefert werden. Umsatzziel von 3 Milliarden Dollar in 2025 hat ja Black Power den Aktionären vorgegeben und könnte eben hier mit so einem Deal erreicht werden. Ein Teil des Deals, und das finde ich wiederum sehr, sehr witzig, beinhaltet die Aktienoption an Black Power seitens Amazon. 16 Millionen Stammaktien sind Teil des Deals. 9 Millionen Aktien davon sind zum Preis von $22,98, also knapp $23 je Aktie, notiert. Das sind weniger, also $7 weniger als aktuell die Notierung steht von Black Power. Also hier hat Amazon eigentlich einen günstigen Anteil einfach nur aufgrund des Deals schon bekommen, der sich dann wiederum hintenrum auch einfach wieder lohnen könnte. Und ja, für Amazon-Anleger wahrscheinlich sogar noch der bessere Deal am Ende des Tages, weil man hat natürlich wieder das Unternehmen, das ein bisschen grüner wird, also sich natürlich auch weiter für die Zukunft aufstellt und sich nebenbei noch beteiligt, Gesundheit, an einen Zukunftsplayer. Gesundheit.
Ja, danke.
Wir sind live, das kann passieren. Und ja, Amazon-Anleger freuen sich eben, ne, weil auch dadurch natürlich, ich sag mal, ein Zukunftsplayer so ganz leicht mit drin ist, und sollte es mit Plug Power halt scheitern, dann ist das ja trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil man hat es ja mit dem Deal letzten Endes klar gemacht. Außerdem mit Amazon diese Woche noch Peloton. Ist ja auch 20% in die Luft gegangen, lieber Philipp. Mm. Die Kooperation mit Amazon ging ja erstmal durch die Decke. Die Produkte von Peloton sind nun auch bei Amazon kaufbar. Und was am nächsten Tag passiert, dann kamen die Quartalszahlen und die Gewinne waren weg. Einfach mal komplett wieder runter abverkauft, weil die Quartalszahlen genau das zeigten, was du mir am Telefon gesagt hattest, noch bevor die Quartalszahlen kamen, dass du glaubst, dass jeder, der einen Peloton wollte, mittlerweile eins hat. Und ja, und jetzt hat sich gezeigt in den Quartalszahlen, ja, dass du recht hattest, denn es gibt deutliche Rückgänge im Umsatz und ein gewisses Sättigungsproblem der Kunden. Also die Nachfrage ist einfach am Boden und ja, damit ist Peloton ja auch gleich wieder abverkauft worden.
Ja, und ich mache es auch deswegen auch gleich zu meinem Flop der Woche, weil das wird nichts bringen. Und jetzt gibt es ja noch so ein Lifehack, dass man, es gibt einen Hersteller von Spinning Bikes, die machen es kompatibel mit Peloton. Also du kannst dann Peloton zum Beispiel auf dem iPad anmachen, machst das in die Halterung rein und das Bike ist deutlich günstiger. Ich gucke nochmal, Peloton Alternative. Also es ist...
Keine bezahlte Werbung.
Nee, oder? Wir machen bezahlte Werbung draus, wenn man Amazon Affiliate-Link reindonnern. Das ist... ich suche das nochmal raus. Ich packe den Link mal in die Shownotes, weil es ist ganz interessant. Es kostet, glaube ich, dann nur 800 Euro. Und dann kannst du das einfach auch bei Amazon bestellen. Ich weiß gar nicht, vielleicht geht das jetzt auch gar nicht mehr. Peloton, ich guck mal, kann man jetzt schon Peloton bestellen?
Ich glaube noch nicht. Das wird erst in den USA. Der Grund dafür war ja, dass, und warum auch die Aktionäre es gefeiert haben, einfach weil wohl angeblich 500.000 Anfragen in der Amazon-Zuleiste für Peloton-Produkte eben vorzufinden sind, statistisch. Die Frage ist nur, ob die jetzt immer noch Interesse haben oder ob die einfach woanders gekauft haben. Das wird das große Thema sein.
Ja, aber glaubst du,
nein,
dass, also diese halbe Million werden also, dann...
Selbst wenn diese halbe Million kaufen würde, also das heißt ja nicht nur Fahrräder, sondern ja auch andere Produkte von Peloton, dann, selbst dann ist es ja eher ein kurzfristiges Aufhuschen des Umsatzes. Das, ob das dann nachhaltig funktioniert, das glaube ich eigentlich nicht.
Ja, also... Naja, ich bin nicht so überzeugt. Ich glaube, dieses Unternehmen, ich weiß nicht, ob es das... Glaubst du, das Unternehmen wird es in 10, 20 Jahren noch geben?
Ja, schwere Frage, ne? Also vielleicht irgendwann ein Übernahmekandidat für irgendjemanden, der das gut etablieren kann in sein bestehendes Geschäftsmodell. Oder man schafft es einfach tatsächlich, dieses Geschäftsbereich einfach auszuweiten, ne? Also wirklich mit bestimmten Abo-Modellen noch, die deutlich attraktiver sind, vielleicht auch mit anderen Kooperationen. Wir dürfen gespannt sein. Ich würde es jetzt nicht tot reden, aber ist auf jeden Fall wenig attraktiv im Moment.
Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das richtig, richtig schwer wird.
Ja, das, wer sagt, dass Unternehmertum leicht ist?
Yeah.
Ja, also nach oben kommt es ist eine.
Ich hab's gefunden. Ich gucke mal, Amazon. Und das Ding kostet mit 809 Euro. Ist sogar ein Amazon-Tipp.
Ja.
Das, oh, da muss ich jetzt, also Affiliate-Partner für alle, die was machen wollen, für die Weihnachtsfigur oder gegen den Sommerspeck. Stellen wir euch in die Shownotes. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr euch über unseren Affiliate-Link hier so, ja, hallo.
Ja, das war spontan jetzt.
Also, ja, also Link spontan. Gibt's in den Shownotes und dann, ich glaube, ich will mir ja eigentlich auch eins holen. Weil ja, das finde ich in Ordnung, ne? Du zahlst die Hälfte weniger als bei Peloton für das Ding und du kannst die App verbinden und die App ist günstiger, wenn du sie einfach so holst ohne iPad.
Also ohne dass das Pad mit drauf ist.
Ohne das Peloton. Das Peloton. Um das genau, also krass. Wie gesagt, Link packe ich euch in die Shownotes und würden uns natürlich freuen. Ja. So, jetzt. Ja,
mein Flop ist auch ein ja, eigentlich eine Sorgenkind-Branche, muss man sagen.
Oha.
Und zwar die Online-Apotheken. Hier gibt es ja bekanntermaßen zwei, ich sag mal, echt bekannte mit Shop-Apotheke und Zur Rose.
Mhm.
Und die ja dann wiederum Doc Morris unter im Haus haben. Und seit Monaten im tiefen Abwärtstrend. Zur Rose ist mittlerweile ein Zehntel wert von dem, was sie von den Hochs hatten. Und man muss sagen, das ist eine erschreckende Entwicklung. Und Ursache hierfür ist vor allen Dingen wieder das E-Rezept. Das ist ja das große Thema und auch eigentlich die große Fantasie, dass man das jetzt umsetzt und dass man dann dadurch natürlich über das E-Rezept recht günstig an die Medikamente kommt, die man eben sonst nur in der Apotheke geholt hätte. Jetzt gibt's aber die Woche eben wieder schlechte Nachrichten. Shop-Apotheke -5%, Zur Rose -14% zum Teil. Und starke herbe Verluste in diesem Sektor, neue Tiefs im ohnehin ja schon stark wirklich rasanten Abwärtstrend. Also hier gibt es auch keinen Halt im Moment. Ne? Das ist wirklich ein reiner Verfall.
Ja.
Und der Grund dafür sind Datenschutzprobleme bei der Umsetzung des E-Rezepts. Und auch die Apps der Versandapotheken haben eben Datenschutzprobleme. Anfang der Woche, die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein zum Beispiel, zieht sich aus dieser Einführung des E-Rezepts vorerst komplett zurück. Grund eben hier, der Mailversand des E-Rezepts ist nach dem Landesdatenschutzgesetz untersagt. Das heißt also, ich kriege ein Rezept, könnte es per E-Mail bekommen, das E-Rezept, damit ich eben nichts ausgedruckt und nirgendwo hingehen muss. Und dann kann ich das nicht machen, weil das wiederum nicht über Mails verlaufen darf, laut Datenschutzgesetz. Also hier steht auch so ein bisschen wieder, naja, manches sich selbst im Weg, das muss man ja schon so sagen. Nichtsdestotrotz natürlich, der Datenschutz sollte schon so wichtig sein, dass natürlich Daten, wichtige Daten, vor allem gesundheitliche Daten, nicht verloren gehen. Das darf man natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Was tun? Zur Rose ist mittlerweile eine halbe Milliarde Euro bewertet. Bei einem Umsatz von 1,6 Milliarden Euro für dieses Jahr und Shop-Apotheke mit 1,1 Milliarden Dollar Wert bei 1,23 Milliarden Euro Umsatz, mittlerweile wirklich enorm günstig bewertet, also bei Zur Rose KUV von 0,3, schon ziemlich heftig für eigentlich einen Online- und E-Commerce-Shop. Und die Verluste beider Unternehmen weiten sich natürlich aus, weil die Kosten dann dementsprechend auch hoch sind, um am Markt zu bleiben. Wo kaufst du Medizin, Philipp? Wenn du, also mal abgesehen von normalen Apotheken.
Apotheke.
Ja, meistens ist es ja so akut, dass du sagst, ich gehe schnell zur Apotheke und hol es mir halt schnell.
Ich lebe einfach gesund.
Du läufst dann dorthin. Du
mit, joggst quasi. Pizza-Bestellung einmal die Woche, da.
Dann kannst du auch mal zur Apotheke laufen.
Da kann ich auch mal zur Apotheke laufen.
Finde ich gut.
Nee, also zum Glück, muss ich sagen, muss ich nicht viele Medikamente nehmen. Also ich glaube, wenn ich wirklich jetzt regelmäßig Medikamente nehmen müsste, würde ich gucken, ob ich online irgendwo so ein Abo kriege.
Ja. Ja, also ich kenn's von Sachen, die, wir haben ja so eine kleine Hausapotheke, ne, wenn mal irgendeiner wieder rumschnupft im Haushalt, dann
und du füllst die auf.
Naja, dann sieht man ja, ob die alle wird und tatsächlich ist es ja ein Preisunterschied und ich bestell's bei Amazon.
Nee, aber machst du das oder deine Frau?
Ja, mittlerweile schon, ja, genau.
Okay.
Weil das so die Hausmittel, ich sag mal, die helfen, ne, man merkt, dass es durchaus einen Effekt hat und vielleicht auch, selbst wenn es nur, ne,
du musst gedanklich mehr Vitamine ist, ja essen. Dann brauchst du auch die Hausapotheke nicht so oft.
Brauche ich auch nicht oft, aber wenn man sie braucht, dann möchte ich nicht
und erst loslaufen. Und Salami ist kein Vitamin.
Ach so.
Salami-Pizza schon gar nicht.
Also wie gesagt, aber hier kommt ja der Krux hin.
Ja.
Also ich bestelle bei Amazon. Das funktioniert super. Klar sind das jetzt nicht die, auf Rezept sind die Sachen, aber vor allen Dingen, das ist ja eigentlich das Hauptgeschäft von Shop-Apotheke und Zur Rose.
Was bestellst du da? Tempos?
Nein, schon, ich sag mal, Medikamente, die ich jetzt, also kleine, ne, gegen Schnupfen, was man halt hat,
machen Nasenspray direkt einen Affiliate-Link,
und so.
Ja.
Genau, Nasenspray und so weiter. Klar könnte man zur Apotheke laufen, aber wenn das Zeug einfach da ist, wenn ich es brauche und das einfach jetzt nicht den zeitlichen Faktor habe, dann bestelle ich es einfach bei Amazon. Und hier sieht man eigentlich auch schon die große Konkurrenz, weil das eigentliche Hauptgeschäft von Shop-Apotheke und Zur Rose ist bei Amazon auch abbildbar. Und alles, was über das E-Rezept hinausgeht, ist ja aktuell nicht wirklich vorhanden. Insofern sehe ich zwar die Chance, dass natürlich die geringen Bewertungen bei beiden eine Chance bieten für einen Turnaround, zumindest erstmal auf dem niedrigen Niveau wieder auf Normalniveau zurückzukommen, keine Frage. Aber tatsächlich, da ich in Amazon investiert bin und das auch einfacher halte und auch schneller finde ich, dass es schneller funktioniert, dann ja, wüsste ich nicht, warum ich in einen der beiden investieren würde. Du?
Nee, wahrscheinlich also nicht, mit E-Rezept auf jeden Fall, aber sonst. Also ich war schon mal am Überlegen, dass ich glaube, so, ob so Nasenspray-Bewertungen bei Amazon. Hat geklappt, läuft oder was sowas.
Die Nase läuft,
ne? Naja, was für manche ja läuft, sind Meme-Stocks. Oh. Trading to the Moon, richtig Kohle machen, super schnell reich werden. Und am Ende muss man einfach tatsächlich sagen, ist es leider immer so, die Bank gewinnt immer. In diesem Fall sind es meistens ja große Hedgefonds. Und die haben einfach auch das Kapital, um Aktien zu kaufen, zu verkaufen in Massen und Mengen, in denen sie, wie sie auch die Kurse bewegen können. Und es gab ja mal letztes Jahr oder was vorletztes Jahr diesen GameStop-Hype. Da haben wir auch mal bei Nokia mal mitgemacht, einen Podcast. Und man muss einfach aufpassen, dass man sich da nicht verzettelt. Oder wie siehst du das? Also shortest du eigentlich Aktien?
Nein, also Short ist für mich jetzt einfach auf Zeitgründen nicht machbar. Ja, also das müsste ich kontrollieren. Tatsächlich kann jeden verstehen, der es macht. Natürlich auch in die Strategie passend, nicht, um abzusichern. Das sind alles absolut nachvollziehbare Themen. Aber braucht natürlich erstmal einen gewissen Research. Und
genau.
Ja, also, du machst ja auch nicht, ne?
Nee, also man setzt eigentlich darauf, dass die Aktie sich, also dass sie fällt. Und immer wenn die Aktie zum Beispiel 1% fällt, gewinnt der Short 1%. Das kann man machen zum Beispiel.
Oder gehebelt.
Oder gehebelt. Ja. Das kann man gehebelt machen mit Optionsscheinen. Das ist hochrisikoavers. Also man sollte sich bewusst sein, hier verdienen ja, ich glaube, das sagen ja auch diese ganzen CFD-Broker und wie sie alle heißen, dass über 80% aller Anleger hier ihr Geld komplett verlieren. Und deswegen glaube ich es, wenn man langfristig investiert, dann sollte man nicht short gehen.
Ja, genau. Also wenn es eine Beimischung ist, weil man gerade Spaß und Zeit hat, ne, alles gut. Und wenn man auch die Ahnung hat, wirklich im Detail von mir aus, ne, oder vielleicht auch gewisses Wissen sich angeeignet hat oder was auch immer, alles nachvollziehbar. Aber wir sehen natürlich, die Shortquoten bei manchen Unternehmen sind einfach enorm hoch.
Genau.
Und das ist ja der Punkt.
Ich habe dir heute mal ein paar Unternehmen mitgebracht, die sehr hohe Shortquoten haben und das soll einfach die Warnung sein. Also wenn ihr lest in irgendwelchen Foren, boah, ich bin jetzt hier short oder hier kommt zum Short Squeeze, das heißt ja sozusagen, also jetzt nehmen wir mal an, ein Hedgefonds wettet bei 100 Euro gegen diese Tasse hier. So, jetzt auf einmal fällt der Wert, weil es gibt, anstatt wir sagen, es gibt nur eine Tasse davon, aber eigentlich gibt es 1 Million Tassen, dann würde ja der Wert dieser Tasse fallen. Und jetzt auf einmal sagt aber einer, nee, ich kaufe jetzt doch die Tasse, weil das ist alles erlogen. Und dann sagt irgendwann die Bank in dem Fall, hey, lieber Hedgefonds, jetzt musst du mal wieder das sozusagen, also diese Aktien kaufen und zurückgeben. Und was passiert dann? Dann kommt es natürlich sehr viel Liquidität, hohes Volumen in den Markt und dann explodiert meistens auch dieser Aktienkurs. Und wenn man dann natürlich unten eingestiegen ist und ganz viel Druck erzeugt, dass die Aktie auch steigt, dann sagt man immer so, das kann sich dann wirklich hochkatalysieren. Hat ja auch zum Beispiel bei GameStop geklappt, von $5 auf 400.
Ja, oder zuletzt eben Bed Bath & Beyond. Genau, die ja dann auch 300% gestiegen sind, um danach wieder 50% zu fallen. Oder auch AMC war ja auch ein Thema.
Und da muss man einfach aufpassen, weil wie gesagt, das ist hoch spekulativ. Und deswegen haben wir heute für euch ein paar Namen mit dabei, dass wenn ihr diese Aktien hört,
Vorsicht,
wirklich, ob man da mitmachen möchte. Und da starte ich jetzt mal mit Intercept Pharmaceuticals. Schon mal gehört?
Gehört, ja.
$18 die Aktie, Biotech und eine Shortquote von 49,83%. Also die Hälfte aller Aktien wird von Menschen gehalten, die sagen, das wird hier nicht klappen. Die Aktie ist jetzt schon, und das muss man einfach sagen, im letzten Monat fast 40% nach oben. Klar, man könnte jetzt sagen, die müsste ja richtig explodieren, aber wann kommt dieser Margin Call? Wie viel Geld ist dahinter? Das ist alles so viel, die Marktkapitalisierung liegt bei $566 Millionen. Das Volumen ist dann halt auch einfach nicht hoch, was da gehandelt wird.
Ja, Biotech ist ja ohnehin schon so ein Problem, ne? Weil viele sehen ja irgendwelche Stories und sagen, oh hier, das ist noch ein kleines Unternehmen, die haben die große Chance, Milliarden abzugreifen. Und das ist ja ohnehin schon immer so ein bisschen das Problem, dass viele bei Biotech, solchen kleinen Putzen, die nichts in der Pipeline haben oder eigentlich fast nichts in der Pipeline haben, sich die Finger verbrennen.
Genau, als nächstes habe ich dabei PMV Pharmaceuticals. 54% der Aktien sind hier geschortet, also mehr als die Hälfte. Dieses Unternehmen auch aus dem Biotech-Bereich und sogar noch Verluste werden hier eingefahren.
Ja, weil nichts verkauft
wird. Weil da nichts ist.
Ist eine Pipeline, ist nur die reine Fantasie und dass dieses Medikament, was sie in der Pipeline haben, nicht an den Markt kommt, ist halt für die 54% sehr wahrscheinlich, als dass es an den Markt kommt und deswegen werden die dagegen. Ja.
So, jetzt haben wir Bed Bath & Beyond auf Platz 3 mit fast 40% Shortquote, aber hier der Kurs in einem Monat 105,7%, in 6 Monaten minus 37, in einem Jahr minus 64, in 5 Jahren minus 63, in 10 Jahren minus 84, Seit 1995 ist man 154% im Plus.
Ja. Und all das sollte eigentlich scheißegal sein, um das mal ganz deutlich zu sagen, weil letzten Endes geht man so ein Unternehmen nicht nach, weil das Unternehmen in extremer Schieflage liegt. Das haben wir ja letzte Woche schon angesprochen. Sie müssen
6 Dollar Verlust bei einem 10 Dollar Aktienkurs.
Genau, und sie sind bei jetzt auch immer bei einem Restrukturierungsexperten, um, ich sag mal, die Insolvenz
verhindern.
Nicht, irgendwie noch zu verhindern, beziehungsweise auch gut abzuwickeln, dass man die Schulden abbaut, denn eigentlich ist das völlig überschuldetes Unternehmen.
Dann haben wir Earthstone Energy.
Klingt natürlich super, ne?
32% Öl- und Gas-Company. Ich glaube, die sind einfach viel zu stark gelaufen. In einem Jahr 100%, in 6 Monaten 32%, in einem Monat auch 32%, in 5 Tagen 15%. KGV 2,87.
Ja, klar.
Ist natürlich super günstig, sieht super gut auf dem Papier aus.
Bis die Umsätze zurückgehen und die Gewinne zurückgehen. Und
dann Umsätze gehen zurück, also könnte man überlegen, wird diese Short-Position aufgehen? Also man muss das immer abwägen, wie man schon gesagt hat. Also das finde ich persönlich jetzt, wenn ich in etwas investieren müsste, würde ich vielleicht in diesen Short investieren. Hast du bis jetzt einen Short, wo du sagst, so da...
Habe ich immer Bath & Beyond ist auf Dauer absolut ein Short-Kandidat.
Ja, genau.
Das Risiko ist halt nur das, wenn dann plötzlich wieder sich viele verabreden für, komm, lass mal hochkaufen, dann sitzt du natürlich da und hast das Short-Problem.
Ziemlich interessant. Ich glaube, weiß gar nicht, ob du neu investiert bist. Upstart.
Ja, ja.
Doch, bist du neu investiert?
Weiß ich, ja. Sind sehr hoch.
37% aller Aktien sind geshortet.
Genau.
Die Aktie 86% im Minus.
War auch schon mal mehr.
Könntest du dir vorstellen, hier eine Gegenposition einzunehmen?
Ich bin ja nach wie vor investiert.
Nee, nochmal aufzustocken?
Dazu bräuchte ich erst die Beruhigung und die Verbesserung.
80% der Minus in einem Jahr.
Ja, tatsächlich. Ja, klar. Die Aktie war unfassbar hoch. Der Rücksetzer, den habe ich zu früh genutzt. Keine Frage. Und dann gab es natürlich jetzt noch die Probleme, dass sie eigenen Kredite in ihren eigenen Büchern mit verankern. Das war natürlich nicht vorhersehbar. Auf dem Niveau war es dann aber auch nicht verkaufbar. Und das hat sich auch bis jetzt bestätigt, weil es ist deswegen nicht wieder tiefer gegangen, muss man sagen. Und jetzt bleibe ich einfach mal entspannt und schaue zu, ob und wie man es schafft. Ich sage mal, das Unternehmen wächst nach wie vor. Das darf man auch nicht
das
vergessen.
Das ist halt interessant.
Auch in diesen schlechten Zeiten. Also Kredite werden trotzdem natürlich so günstig wie möglich nachgefragt. Ist ja keine Frage. Es sind nur weniger, deutlich weniger. Aber das Wachstum ist immer noch da. Das darf man auch nicht vergessen.
Dann habe ich für dich, Marcel, Big Lots. Ein Unternehmen aus den USA. Sie betreiben verschiedene Krimskrams-Läden.
Schön. So Teddy?
So in der Art. 36,81% aller Aktien sind geshortet. Marktkapitalisierung 660%. In einem Jahr minus 60%. Also ich glaube, wenn man Geld verdient hat, dann hat man das in den letzten 12 Monaten. Ne? Mit einem Short. Also da muss man auch wieder aufpassen. KGV negativ, trotzdem haben sie eine Dividendenrendite und zahlen die auch aus von 5%.
Wow.
Klasse, klasse.
Gute Voraussetzung.
Klasse. Also das sind so Sachen, wenn man jedes Jahr 5% von seinem Aktienkurs hergibt, obwohl man Verluste einschreibt,
geht die Substanz weg.
Ja, dann sehr lecker, muss man tatsächlich sagen, Beyond Meat. 34% der Aktien sind hier geshortet.
Auch verständlich.
Verlust, fast minus 80% in 12 Monaten. Die Würstchen habe ich jetzt probiert, sehr gut.
Ey, Produkte super, ne?
Produkte bin ich super. Auch absolut dafür. Ich glaube, das Beste, was ihm passieren könnte, ist, dass irgendjemand sie schluckt.
Im wahrsten Sinne.
Aber warum? Warum sollte man ein Unternehmen, weil es gibt ja angeblich so viel, ich sehe es auch gerade in den USA, soll es ja jetzt schon aus dem Drucker geben und all solche Sachen und das soll sehr, sehr gut schmecken. Und ich glaube, das sind hier alles nur Zwischenstufen.
Ja, also ich bin Fan von Produkten, aber letztendlich, also aus Unternehmenssicht ist das einfach ein schwieriges Gefällt, ne? Weil du hast viel zu viel Konkurrenz, du hast am Ende trotzdem einen sehr hohen Preis, den du bezahlen musst und schaff es mal auf die Teller der Leute zu landen auf Dauer und natürlich auch auf einem Markt, der nur langsam wächst, der Veganer und
Vegetarier. Definitiv, ja. Dann haben wir Hellbits, schon mal von gehört?
Nein.
Die machen so ein bisschen Lebensmittellieferungen, bieten Mobilität an, gibt's aber jetzt auch sogar schon in Deutschland, dann gibt's Hellbits Live, da kannst du Sachen online angucken, so. Es ist alles vom E-Scooter, der Hellbits, für unsere Mission, gibt es sogar schon auf Deutsch, ich bin gerade auf der Webseite, für unsere Community geschaffen, um das sicherste und komfortabel, blablabla. Also es ist 100% italienisches Design.
Mobility-Plattform eigentlich, ne? So wie FreeNow vielleicht.
Genau, also okay. All you can ride für 40 Euro im Monat.
Egal was.
Egal was, halt so egal wann, egal wo.
Okay.
Alles ein bisschen schwierig. Hier sind 18% der Aktien short.
Ja, das geht ja.
Verluste aber minus 88% in einem Jahr.
Na gut, das ist ohnehin ein Sektor, den es gerade nicht so
gibt. Klar, kann man jetzt wieder sagen, ach, hier Gegenposition, Spekulation Und die Umsätze sollen explodieren 2023.
Naja, wir wünschen viel Erfolg.
Hören wir mal auf. So, dann, du alter Sparfuchs, du kaufst doch bei Groupon, ne?
Nein.
Noch nie?
Nie gemacht, tatsächlich.
Ehrlich? Ja. Groupon, 44% aller Aktien sind hier Short.
Dauershort, ne? Das glaube ich
so. So gefühlt so Dauershort und irgendwie immer Verluste. Die Umsätze gehen auch immer zurück. Ich glaube, kannst du auch irgendwann zumachen.
Irgendwann muss man auch mal einsehen,
dass irgendwann
man
ist Ende, muss. Ja, ich glaube schon. Würde auch hier keine Gegenposition einnehmen, weil das sieht immer so spekulativ, so schön aus. So minus 60%, die Aktie muss ja wieder steigen.
Ja, es sieht ja so günstig aus.
Ja, aber ich rate ist halt nicht billig, dazu mal, sich den Kurs der Deutschen Bank anzuschauen.
Ja, es geht immer runter.
Also immer eine Aktie, die 50% fällt, kann nochmal 50% fallen.
Genau.
Das kann richtig wehtun.
Vor Augen führen. Gerade für die Einsteiger, ne? Das ist ja auch immer so ein Thema. Ne? 60% runter, muss es ja wieder hochgehen. Nein, muss es nicht.
Ja, also das war es eigentlich auch schon wieder heute mit dem ganzen kleinen Exkurs. Da gibt es noch so viele weitere.
Ich glaube, du hast einen angesprochen, der über 100% geschortet ist.
Ja,
das ist auch heftig, ne? Also, dass es dann Unternehmen gibt, die über 100% geschortet, also
die heißen Kredit Continental Resources. Also da würde ich 25 Milliarden Market Cap. Boah. Also angeblich werden die sich jetzt bald covern müssen sogar angeblich die. Also das sind alles so. Ich guck mal. Die müssten ja heute eigentlich dann schon schön im Plus sein. Nee, eigentlich vorbörslich minus 1,8%. Haben aber auch jetzt, muss man ehrlich sagen, in den letzten 6 Monaten 36% zugelegt, in einem Jahr 54. Ach Leute.
Deswegen sind die Shorties bestimmt auch mit Krediten nachgeschoben,
ja,
dass sie dann wieder reinkommen.
Okay. Diese Liste stellen wir auch nochmal in die Shownotes.
Genau, und es soll natürlich ein Mahnmal sein, dass man sich eben genau von solchen Unternehmen fernhält, auch wenn da vielleicht eine Story irgendwo kommt über wer auch immer da irgendwas verbreitet.
Genau.
Vorsicht, einfach solide investieren, nachhaltig und langfristig denken. Und ich glaube, dann ist der Altersvorsorge mehr getan, als bei solchen Spekulationen dabei zu sein, wie wir ja auch immer wieder sehen. Das darf man ja nicht vergessen. Ungesunde Unternehmen gehören einfach nicht ins Depot.
So, jetzt mal was Schönes. Investmentidee diese Woche. Hast du was dabei?
Ja, natürlich. Ich habe nach den Zahlen von Workday, und wir sind beide investiert über die MVI Holding.
Ja.
Und tatsächlich, die Zahlen von Workday zeigen sehr robustes Geschäftsmodell. Also
sehr schön.
Deutliches Wachstum, über 20% Umsatz, dann auch im Gewinn deutlich übertroffen. Also hier sieht man, dass nach wie vor die Nachfrage da ist, dass das Unternehmen ordentlich operiert.
10% heute.
Die Aktie ist ordentlich gestiegen, ja genau, 10% schon vorbörslich rauf oder auch nachbörslich, muss man sagen, nach den Zahlen gestern Abend. Und erfolgreich bisher, und das muss man sagen, zieht sich übrigens auch durch diese Unternehmen, durch die Cloud-Companies, überwiegend gut. Und deswegen würde ich sagen, Workday ein schöner Startschuss. Klar, man kann den Freitag jetzt noch abwarten und vielleicht ab nächste Woche mal schauen, ob man da mal einen Fuß reinsetzt. Nach wie vor ein tolles Unternehmen.
Wir haben damals gekauft 3 Stück zu 186,62 €. Ich habe mitgebracht Cisco. Cisco finde ich persönlich vom KGV aktuell perfekt bewertet. 100%. Und sind jetzt wieder hochgekommen, sind eigentlich so auf der Gewinnwachstumstrendlinie. Dazu gibt es noch 3,28% Dividendenrendite. Finde ich völlig in Ordnung. Könnte man sich überlegen, mal in ein schönes Depot zu legen. Aber ist auch schon groß, ne? 200 Milliarden Market Cap.
Genau, ist ein großes Unternehmen, aber natürlich mit sehr viel, trotzdem noch viel Zukunftsmusik.
Ja.
Finde ich immer noch einer der besten Tech-Value-Werte, wenn man so möchte. Ja. Also sie wachsen ja trotzdem noch, natürlich nicht so wahnsinnig schnell. Aber die letzten Quartalszahlen haben sehr stark überrascht. Die Aktie ist ja gleich mal hochgesprungen Richtung $50 und kam jetzt wieder zurück im Laufe der letzten, Korrekturen, die es so ein bisschen gab, ne, nach einer recht guten Rallye auf dem Gesamtmarkt. Und jetzt ist die Aktie wieder auf dem Punkt von vor den Quartalszahlen, ist im Abwärtslaufen schon abgebremst und neigt jetzt so langsam wieder nach oben zu tendieren. Also jetzt so Richtung Freitag, Montag, die neue Woche, könnte durchaus schon wieder ein guter Einstiegszeitpunkt sein, wenn man überzeugt ist von Cisco und hier natürlich noch günstig reinkommen möchte, um wiederum eine hohe Dividendenrendite zu sichern, weil bei Cisco ist es relativ wahrscheinlich, dass die Dividendenrendite weiter sehr attraktiv bleibt. Gute Sache.
Nächste Woche, Quartalszahlen, legt wieder was an?
Es geht wieder los, also was heißt geht wieder los? Es gibt nach wie vor weitere interessante Unternehmen, die berichten werden. Unter anderem am Dienstag die Zahlen von Baidu. Ja, klar, chinesische Unternehmen trotzdem interessant, weil wir haben es bei den anderen chinesischen Unternehmen gesehen, Wachstum im Prinzip nicht mehr existent. CrowdStrike wird am Abend berichten, da sind wir natürlich immer gespannt. Und wenn man jetzt mal die anderen Cybersecurity-Aktien hervornimmt, muss man eigentlich sagen, kann das eigentlich fast nur gut werden. Jetzt habe ich es beschrieben, wahrscheinlich wird dann die Enttäuschung groß
sein. Bist du ruhig.
Dann haben wir hier Hewlett-Packard wird berichten, also beide Varianten werden berichten. Dann am Mittwoch Brown-Forman, auch immer interessant, so ein bisschen was Stabiles. Dann am Abend Viva Systems, hier bin ich investiert, seit noch nicht ganz so langer Zeit, bin ich auch sehr gespannt. Tolles Unternehmen, MongoDB, Okta, wir sind auch hier investiert über die MVI Holding, wird berichten. Pure Storage, Sentinel One, ebenfalls aus dem Cybersecurity-Bereich, was Kleineres. C3 AI wird berichten, auch das ist eigentlich so ein bisschen Katastrophenaktie, wenn man mal den Kurs anschaut seit IPO. Dann am Donnerstag noch die Zahlen von Broadcom. Jetzt die Woche waren ja die Zahlen von VMware. Die gehen ja zusammen, Broadcom und VMware. VMware hat relativ souverän berichtet. Broadcom wird sicherlich auch gute Zahlen bringen. Davon geht man jetzt mal aus. Das ist zumindest so die Regel. Und beide haben sich hübsch gemacht für die anstehende Hochzeit, muss man sagen. Und dann ist die Woche auch schon wieder um und wir bringen die neue Folge des Podcasts. Was gibt's zur Zahltage?
Wir haben auch noch eine neue Aktienanalyse auf unserer Webseite. Stimmt. Abbott Labs hat der Luigi, er ist wieder da, geschrieben. Das nochmal zur Info. Link auch dazu in den Shownotes. Dividenden gibt's am Montag von Amerisource Bergen, WarpTech, am Dienstag Cognizant Technologies, Lowe's, da werden wir auch ein bisschen was kriegen. Mittwoch MSCI, Welltower, dann haben wir Applied Industrial Technologies. Wen kennen wir hier noch? Southern Missouri. Am Donnerstag UPS, Intel, Unilever, Zoetis, Visa, Wells Fargo, ConocoPhillips, Ford, Affleck, KLA, Phillips 66, Kroger, Church and Dwight. Also hier Conagra Brands. Hier werden einige bezahlen nächste Woche. Honeywell wird bezahlen am Freitag. Vulcan Materials, Invesco. Also es lohnt sich. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Deckel drauf.
Genau.
Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Und wir werden natürlich auch versuchen, in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get mouth-watering proteins delivered right to your door. Individually packaged and portioned, so a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast, taste the Omaha Steaks difference. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.